Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf für Sie gelesen. Die Botschaft des Propheten Hosea ist die Botschaft von Gottes unglaublich langmütiger Liebe, die beharrlich das Ziel verfolgt, Israel zu erlösen. Gott lässt nicht ab, Israel zu lieben, obwohl sich dieses Volk mit Händen und Füßen dagegen wehrt. Wer dieses Buch liest, wird staunen über die sehr persönlichen Aspekte, die auch unser Leben betreffen, jedes Mal sehr herausfordernd. Nehmen Sie diese Herausforderung an. Hören Sie heute aus dem Buch Hosea, Gottes erlösende Liebe von Marcel Malgo, das 13. Kapitel mit dem Thema Der besiegte Tod. Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Hosea Kapitel 13. Der besiegte Tod. Wenn Ephraim redete, herrschte Schrecken. Groß stand er da in Israel. Als er sich aber mit dem Baal versündigte, da starb er. Und nun fahren sie fort zu sündigen und gießen sich Bildnisse aus ihrem Silber, Götzenbilder nach ihrer Erfindung, allesamt ein Machwerk von Künstlern. Von ihnen sagen sie, die Menschen, die opfern, sollen die Kälber küssen. Darum werden sie sein wie eine Morgenwolke und wie der Tau, der früh vergeht, wie die Spreu, die von der Tenne verweht wird und wie der Rauch aus dem Kamin. Ich aber bin der Herr, dein Gott, vom Land Ägypten her, und außer mir kennst du keinen Gott, und es gibt keinen Retter als mich allein. Ich habe mich deiner angenommen in der Wüste, im dürren Land. Als sie aber Weide fanden, wurden sie satt, und als sie satt wurden, überhob sich ihr Herz. Darum vergaßen sie mich. Da wurde ich gegen sie wie ein Löwe und lauerte wie ein Panther am Weg. Ich überfiel sie wie eine Bären, der man die Jungen geraubt hat, und zerriss ihnen den Brustkasten und fraß sie dort wie ein Löwe. Die wilden Tiere zerrissen sie. Das ist dein Verderben, Israel, dass du gegen mich deine Hilfe bist. Wo ist denn nun dein König, dass er dir helfe in allen deinen Städten, und wo sind deine Richter? Denn du hast ja gesagt, gib mir einen König und Fürsten. Ich gab dir einen König in meinem Zorn und nahm ihn wieder weg in meinem Grimm. Ephraims Schuld ist zusammengebunden, seine Sünde ist aufbewahrt. Geburtswehen werden ihn ankommen. Er ist ein unverständiges Kind, denn er stellt sich nicht zur rechten Zeit ein zur Geburt. Ich will sie erlösen aus der Gewalt des Totenreichs. Vom Tod will ich sie loskaufen. Tod, wo ist dein Verderben? Totenreich, wo ist dein Sieg? Doch der Trost ist vor meinen Augen verborgen. Denn wenn er auch fruchtbar ist unter den Brüdern, so wird doch ein Ostwind kommen, ein Wind des Herrn von der Wüste herauf, so dass sein Brunnen vertrocknet und sein Quell versiegt. Er wird den Schatz aller kostbaren Geräte berauben. Geistliche Lichtblicke inmitten einer düsteren Gerichtsbotschaft. Leider verharrte Israel nach wie vor in großer Schuld, und schon Hosea 12 war ein recht destruktives Kapitel, und genauso geht es auch in Kapitel 13 weiter. Allerdings mit einem großen Unterschied. In diesem Kapitel erleben wir wieder einmal einen geistlichen Höhepunkt. Ich sage bewusst wieder einmal, weil wir ja schon mehrmals feststellten, dass im Buch Hosea inmitten düsterer Prophezeiungen Heilswahrheiten geschrieben stehen, die das Herz jubeln lassen. Erinnern wir uns an Hosea 2, Vers 3, wo es heißt, »Nennt eure Brüder, mein Volk, und eure Schwestern, Begnadigte.« Oder denken wir an Vers 21. Ich will dich mir verloben auf ewig. Ich will dich mir verloben in Gerechtigkeit und Recht, in Gnade und Erbarmen. Auch in Hosea 11, Vers 4 hören wir den Herrn liebevoll sagen, mit menschlichen Banden zog ich sie, mit Seilen der Liebe. Ich hob ihnen gleichsam das Joch auf vom Kinn und ließ sie gemütlich fressen. Und in Vers 8 ruft der Herr fast leidenschaftlich, wie könnte ich dich hergeben, Ephraim? Wie könnte ich dich preisgeben, Israel? Wie könnte ich dich behandeln gleich Adama, dich machen wie Zeboim? Mein Herz sträubt sich dagegen, mein ganzes Mitleid ist erregt. Wenn man bedenkt, dass diese Aussagen in einem Umfeld von erdrückenden Gerichtsworten stehen, dann ist das gewaltig. Ja, das sind wirklich Höhepunkte, wo doch sonst so viel Trauriges gesagt werden muss. Solch einen Höhepunkt finden wir nun auch in Kapitel 13, umgeben von düsteren Aussagen. Wir lesen die Verse 12 bis 15. Ephraims Schuld ist zusammengebunden, seine Sünde ist aufbehalten. Geburtswehen werden ihn ankommen. Er ist ein unverständiges Kind, denn zur rechten Zeit stellt er sich nicht ein zur Geburt. Mitleid muss verschwinden vor mir, denn sollte er auch Frucht tragen unter den Brüdern, so wird ein Ostwind kommen, ein Wind des Herrn von der Wüste herauf, so dass sein Brunnen vertrocknet und sein Quell versiegt. Er wird den Schatz aller kostbaren Geräte berauben. Wenn wir das lesen, wird uns das Herz schwer. Aber inmitten dieser erschütternden Gerichtsworte steht in Vers 14 geschrieben: Ich will sie aus dem Totenreich erlösen und vom Tode erretten. Tod, ich will dir ein Gift sein. Totenreich, ich will dir eine Pest sein. Welch eine fantastische Aussage! Und damit sind wir beim Kern unseres Themas, der besiegte Tod, angelangt. Solche Worte wie Tod, ich will dir ein Gift sein, Totenreich, ich will dir eine Pest sein, zeugen ganz klar von der Entmachtung des Todes. Weshalb steht nun inmitten von Gerichtsworten eine solch positive Aussage, die ausschließlich von Erlösung zeugt? Worin liegt der Sinn? Widerspricht sich Gott damit nicht? Wir stellten in Hosea Kapitel 2 schon fest, dass es vom juristischen Standpunkt aus gesehen keine Gnade mehr für Israel geben konnte. Dafür hatte es sich zu weit von seinem Gott entfernt. Aber es gab da etwas, das dieses gerechte Urteil überstieg: die Liebe Gottes. Diese Liebe ist es, die Israel bis heute hindurchgetragen hat. Es handelt sich hier nicht um irgendeine Liebe, sondern um Gottes Liebe, die sich auf den mit Abraham, Isaak und Jakob geschlossenen Bund stützt. Sie ist es, die eines Tages die endgültige Wiederherstellung Israels bewerkstelligen wird. Nämlich dann, wenn der Überrest des Volkes selig werden wird, wie es Paulus in Römer 9 erklärt. Kommt angesichts dieser Tatsache bei uns nicht Freude auf? Denn wenn wir sehen, wie Gott trotz allem immer wieder auf seine Liebe zurückkommt, ist das auch für uns eine Ermutigung. Darum wollen wir uns nun eingehender mit dieser Aussage des Herrn in Hosea im Blick auf uns und unsere Zeit beschäftigen. Der Tod ist besiegt. Der Apostel Paulus ist es, der dieses fantastische Wort über den besiegten Tod im Neuen Testament aufgreift und uns verkündigt. Nachdem er in 1. Korinther 15 in gewaltiger Weise die Tatsache der Auferstehung beschreibt, ruft er fast am Ende dieser Abhandlung aus, in 1. Korinther 15, die Verse 54 und 55: Der Tod ist verschlungen vom Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Paulus beruft sich hier tatsächlich auf das Wort aus Hosea. Aber ohne Zweifel hat er auch noch an ein anderes Schriftwort aus dem Alten Testament gedacht, nämlich an Jesaja 25, Vers 8. Dort steht: Er wird den Tod verschlingen auf ewig, und Gott der Herr wird die Tränen von allen Angesichtern abwischen und wird aufheben die Schmach seines Volks in allen Landen. Denn der Herr hat's gesagt. Auch hier in diesem Wort aus Jesaja tritt jene herrliche Wahrheit über den besiegten Tod klar zutage. Wenn wir nun diese drei Aussagen über den besiegten Tod miteinander vergleichen, stellen wir fest, dass in verschiedenen Zeitformen gesprochen wird. Die beiden alttestamentlichen Stellen sprechen in der Zukunftsform, die neutestamentliche jedoch in der Vergangenheitsform. Er wird den Tod verschlingen auf ewig, heißt es in Jesaja 25, Vers 8. Ich will sie aus dem Totenreich erlösen, sagt Hosea 13, Vers 14. Und der Tod ist verschlungen vom Sieg, sagt 1. Korinther 15, Vers 54. Was hat das wohl zu bedeuten? Nichts anderes, als dass hier der neue Bund in seinem vollen Lichtglanz hervorleuchtet. Denn wahrhaftig, es ist vollbracht. Johannes 19, Vers 30. Der Tod wurde durch Jesus am Kreuz von Golgatha endgültig besiegt. Natürlich hatten die alttestamentlichen Worte der Propheten Jesaja und Hosea bereits ihre volle Gültigkeit, denn Gott selbst hatte sie ja gesprochen. Aber den definitiven Genickschlag erhielt der Tod in dem Moment, als das Lamm Gottes ausrief: Es ist vollbracht. Da wurde die Macht des Todes gebrochen. Wie besiegte Jesus den Tod? Wie nun hat der Herr Jesus die Macht des Todes gebrochen? Wie wurde er besiegt und dem Teufel des Todes Gewalt genommen? Erstens, indem das Lamm Gottes freiwillig in den Tod ging. Unser Herr wurde nicht vom Tod getötet, sondern er ließ sein Leben freiwillig von sich. Darüber sprach er ganz offen in Johannes 10, Vers 18. Niemand nimmt es, das Leben, von mir, sondern ich lasse es von mir aus. Ich habe Macht, es zu lassen und habe Macht, es wieder zu nehmen. Und zweitens wurde dem Teufel des Todes Gewalt genommen, weil der Tod unseren Herrn, den Lebensfürsten, nicht halten konnte. Diese wunderbare Wahrheit predigte Petrus in seiner Pfingstpredigt, als er über Jesus sagte in Apostelgeschichte 2, die Verse 23 und 24. Diesen Mann, der durch Gottes Ratschluss und Vorsehung dahingegeben war, habt ihr durch die Hand der Heiden ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Den hat Gott auferweckt und hat aufgelöst die Schmerzen des Todes, wie es denn unmöglich war, dass er vom Tod festgehalten werden konnte. Deshalb wurde dem Teufel des Todes Gewalt genommen und der Tod besiegt. Jesus Christus ging nicht nur freiwillig in den Tod, sondern er stellte ihn im wahrsten Sinne bloß, indem er sich nach 3 Tagen von ihm verabschiedete. Nein, der Tod konnte ihn nicht mehr halten. Der Tod ist besiegt. Damit sind wir nun bei einem sehr wichtigen Punkt angelangt, nämlich bei der Konsequenz dieser herrlichen Wahrheit. Die lautet: So wie der Tod unseren Herrn Jesus nicht halten konnte, so kann er auch uns nicht halten. Denn wenn Jesus Christus den Tod besiegt hat und wir diesem Jesus angehören, dann hat der Tod auch für uns seinen Schrecken verloren. Er ist zwar noch da, aber er hat keine Macht mehr über uns. Dies wird sehr eindrücklich in Hebräer 2, die Verse 14 und 15 beschrieben. Dort lesen wir: Nachdem nun die Kinder Fleisch und Blut haben, ist er, Jesus, dessen gleichermaßen teilhaftig geworden, auf dass er durch den Tod die Macht nehme dem, der des Todes Gewalt hatte, das ist dem Teufel, und erlösete die, so durch Furcht des Todes im ganzen Leben Knechte sein mussten. In diesen Versen haben wir die fantastische Konsequenz der Entmachtung des Todes vor uns. Die Angst wurde uns durch das Sterben unseres Heilandes am Kreuz von Golgatha genommen. Der Tod ist zwar noch da, aber wir brauchen ihn nicht mehr zu fürchten, weil er keine bleibende Macht mehr über uns ausüben kann. Er kann uns nicht mehr halten. Welch ein großer Trost, welch eine Erleichterung wurde uns damit geschenkt. Wie geht ein Christ mit dem Tod um? Wie sieht das in der Praxis aus? Haben wir Christen tatsächlich keine Angst mehr vor dem Tod? Es ist doch ganz klar, wir alle zucken zusammen, wenn wir in irgendeiner Weise mit dem Tod konfrontiert werden. Wir alle möchten uns möglichst nicht damit beschäftigen. Und im tiefsten Grunde des Herzens ist es uns einfach nicht wohl dabei. Um hier zu einer gesunden Sichtweise zu kommen, müssen wir unbedingt zwischen 2 Dingen klar unterscheiden. Zwischen der Angst vor dem Tod selbst und zwischen der Angst vor dem Weg des Todes. Die Angst vor dem Tod selbst ist die Angst, die wir haben müssen, wenn wir Jesus nicht kennen würden. Angst vor dem Tod ist die Angst, die einen Menschen dann beschleicht, wenn er weiß, jetzt geht alles zu Ende. Er sieht sein Sterben kommen und es wird ihm mit lähmendem Entsetzen klar: Ich falle ins Nichts. Bald ist es aus mit mir. Meine Existenz zerfällt und ich bin auf ewig verloren. Diese Angst müssen wir als Christen in keinem Fall mehr haben, denn der Tod wird uns nicht halten können. Wir fallen nicht ins Nichts, im Gegenteil, der Tod ist für uns die Brücke in die ewige Heimat. Aber die andere Angst, die Angst vor dem Weg des Todes, die mit dem Gang durch den Todesjordan zu tun hat, den Schmerzen, die vielleicht damit verbunden sind, den Anfechtungen, die gerade dann kommen können, ja, diese Angst ist eben doch bisweilen da. Und das ist auch verständlich. Je nachdem, wie ein Mensch die letzten Tage und Stunden seines Lebens geführt wird, wird er vielleicht mit dieser Angst, der Angst vor dem Weg des Todes, konfrontiert. Dass dies bei jedem sehr verschieden ist, liegt auf der Hand, zumal Gott mit jedem Menschen einen besonderen Weg geht. Aber damit bleibt doch bestehen, dass Kinder Gottes die Angst vor dem Tod selbst nicht mehr haben müssen. Denken Sie hier nochmals an die eben zitierten Verse aus Hebräer 2, die Verse 14 bis 15. Wenn wir ein solches Wort Gottes von Herzen in uns aufnehmen, wird das die Angst vor dem Tod vertreiben. Sind wir bereit, wenn unsere Stunde kommt? In der Praxis ist es nun allerdings so, dass Kinder Gottes bisweilen trotz allem, also trotz der Tatsache, dass der Tod besiegt ist, nicht wirklich bereit sind, wenn ihre Stunde kommt. Dies ist traurig, aber wahr. Das bedeutet dann nicht unbedingt, dass sie große Angst vor dem Tod selbst haben, was ja eigentlich auch nicht der Fall sein sollte. Aber in irgendeiner Weise sind sie doch nicht bereit. Alles kommt so unerwartet und zu schnell. Warum wohl? Auf diese Frage möchte ich Ihnen zwei Antworten geben, die mir in diesem Zusammenhang sehr wichtig erscheinen. Die erste Antwort ist vielleicht etwas seltsam. Es mag so scheinen, als wolle ich eine wichtige biblische Wahrheit entkräften. Aber das ist natürlich keineswegs so. Und die zweite Antwort ist eine sehr ernste Angelegenheit, die wir gerade in Bezug auf das Abscheiden von dieser Erde auf keinen Fall geringschätzen sollten. Die erste Antwort lautet: Es gibt Christen, die denken und reden zwar recht gerne über den Himmel und das ewige Leben, aber nicht unbedingt über den Weg dorthin. Warum nicht? Weil dieser Weg für sie bereits mit absoluter Sicherheit festgelegt ist. Sie werden in jedem Fall entrückt. Aber ist das auch wirklich so? Die Verkündigung der Entrückung ist eine sehr wichtige und vor allem wahre Botschaft. Aber diese Botschaft ist es, die manchen Gläubigen die Wahrheit des Todes völlig entfremdet hat. Das wird spätestens dann offenbar, wenn so ganz plötzlich der Zeitpunkt kommt, an dem sich dieses liebe Kind Gottes bereit machen muss, die Erde zu verlassen. In diesem Augenblick wird dann nämlich offenbar, dass es gar nicht dazu bereit ist, weil es sich immer mit den Worten beruhigt hat: Ach, ich werde ja ohnehin entrückt. Bitte verzeihen Sie mir den Vergleich, aber hier muss ich an Agag, den Amalekiterkönig, denken, den König Saul widerrechtlich am Leben gelassen hatte. Als dieser vor Samuel gebracht wurde, war er völlig sorglos. Es heißt in 1. Samuel 15, Vers 32 in der alten Elberfelder Bibel: Und Agag kam lustig zu ihm, und Agag sprach: Fürwahr, die Bitterkeit des Todes ist gewichen. Er wurde dann aber bald eines Besseren belehrt, denn es heißt im nächsten Vers: Und Samuel hieb Agag in Stücke vor dem Herrn in Gilgal. Wie gesagt, dieser Vergleich ist etwas krass, aber so kommen mir doch manche gläubige Christen heute vor. Sie sind dermaßen erfüllt vom Gedanken, dass sie entrückt werden, dass das Thema Tod für sie eben kein Thema mehr ist. Aber dann kommt eines Tages das bittere Erwachen, weil die Zeit des Abscheidens gekommen ist, und plötzlich stellen sie fest, dass sie in keiner Weise vorbereitet sind, um auf diesem Weg in den Himmel zu gehen. In den Himmel möchten sie zwar sehr gerne, aber nur auf dem Weg der Entrückung. Nun, es ist ganz klar, dass wir alle entrückt werden möchten. Das war schon beim Apostel Paulus so. Nachdem er in 2. Korinther 5, Vers 1 die herrliche Aussage gemacht hatte: Denn wir wissen, dass wenn unsere irdische Zeltwohnung abgebrochen wird, wir einen Bau von Gott haben, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Sagte er nur einige Verse weiter in 2. Korinther 5, Vers 4: Denn wir, die wir in der Leibeshütte sind, seufzen und sind beschwert, weil wir lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden möchten, damit das Sterbliche verschlungen werde vom Leben. Auch Paulus hatte also den heißen Wunsch, auf dem Wege der Entrückung in den Himmel zu kommen. Aber es hatte nicht sollen sein. Und so ist es durchaus möglich, dass auch wir nicht alle entrückt werden. Einige von uns gingen bereits schon den Weg durch den Todesjordan, und andere werden ihn vielleicht noch gehen müssen. Ich möchte es Ihnen ganz einfach ans Herz legen: Rechnen Sie unbedingt damit, dass für Sie im Himmel eine Wohnung bereitet ist. Aber überlassen Sie es dem Herrn, wie er Sie dahin bringt. Vielleicht werden Sie tatsächlich die Entrückung erleben, warum auch nicht. Aber ebenso gut kann es sein, dass Sie sterben müssen. Und dafür müssen Sie bereit sein. Natürlich sollten wir auch nicht ins andere Extrem fallen, dass wir uns intensiv auf einen eventuellen Tod vorbereiten. Nein, auch das wäre falsch. Aber was wir tun dürfen und müssen, ist, in der festen Zuversicht zu leben, dass wir irgendwann wohlbehalten und gut drüben in der ewigen Welt ankommen werden. Der Psalmist sagt in Psalm 31, Vers 16: Meine Zeit steht in deinen Händen. Das bedeutet, dass der Zeitpunkt unseres letzten großen Umzugs exakt festgehalten ist. Wie Gott der Herr aber diesen Umzug in unserem Leben geplant hat, das sei voll und ganz ihm überlassen. Die zweite Antwort lautet: Sie alle kennen das Sprichwort, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Nun, das ist nichts anderes als ein abgeändertes Bibelwort. Und zwar steht es in Sprüche 22, Vers 6. Gewöhne einen Knaben an seinen Weg, so lässt er auch nicht davon, wenn er alt wird. In diesem Wort Gottes werden wir mit einer sehr tiefen Wahrheit in Bezug auf das Sterben konfrontiert. Denn was könnte sich plötzlich an dem Tag herausstellen, an dem wir unsere letzte große Reise antreten müssen? Dass wir Zeit unseres Lebens nicht wirklich alles ans Kreuz Christi gebracht haben, um dafür den Sieg Jesu in Anspruch zu nehmen. Dass es ganze Gebiete in unserem Leben gibt, die noch immer brach liegen. Es ist doch normalerweise so, dass wir alle in unserem Leben Fehler und Charakterschwächen haben. Aber wehe uns, wenn wir nicht bei Zeiten und mit allem Einsatz im Namen Jesu gegen diese Charakterschwächen angegangen sind. Damit meine ich nicht, dass wir uns selber hätten besser machen müssen. Nein, sondern, dass wir mit Gottes Hilfe diese Charakterschwächen und Fehler hätten ablegen müssen, in Christus hätten wachsen müssen, wie dies in Epheser 4, Vers 13 geschrieben steht, dass wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum vollendeten Mann, zum vollen Maß der Fülle Christi. Oder wie es uns in Kolosser 1, die Verse 9 bis 10 gesagt wird. Darum lassen wir auch von dem Tag an, an dem wir es gehört haben, nicht ab, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens, in aller geistlichen Weisheit und Einsicht, dass ihr des Herrn würdig lebt, ihm in allen Stücken gefallt und Frucht bringt in jedem guten Werk und wächst in der Erkenntnis Gottes. Wehe uns, wenn wir das versäumt haben, währenddem wir immer älter und älter werden, um dann plötzlich vor den Toren der Ewigkeit zu stehen. Und dort werden wir dann gewahr, dass wir über so manches in unserem Leben nicht den Sieg Jesu in Anspruch genommen haben. Wir sind nicht gegen diese Dinge angegangen, sondern wir sind so geblieben, wie wir waren, und haben uns nicht vom Heiligen Geist verändern lassen. Wissen Sie, was dann in einem solchen Moment aufkommt? Panik. Man sieht, was man versäumt hat, und hat nicht mehr die Kraft, es nachzuholen. Denn das ist ja das Fatale an dieser ganzen Sache. In solchen Momenten hat man oft gar nicht mehr die Möglichkeit, sich zu ändern. Es ist einfach zu spät. Hören Sie einmal in diesem Licht die Worte Jesu, die er in Johannes 21, Vers 18 zu Petrus spricht. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und gingst, wohin du hin wolltest. Wenn du aber alt wirst, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wo du nicht hin willst. Diese Worte haben selbstverständlich eine ganz besondere Bedeutung. Das kann man aus dem Zusammenhang erkennen. Aber sie sprechen auch sehr eindringlich darüber, dass im Leben eines Menschen irgendwann der Zeitpunkt kommt, wo er bestimmte Dinge nicht mehr tun kann. Es geht einfach nicht mehr. Was dann? Ich möchte es Ihnen mit großem Ernst sagen. Es könnte sein, dass auch in Ihrem Leben einmal eine Zeit kommt, wo Sie bestimmte Dinge nicht mehr ordnen können, auch wenn Sie das gerne möchten. Und wie schwer wird dann der letzte große Umzug in die ewige Heimat sein? Sie werden zwar dort ankommen, wenn Sie ein Kind Gottes sind, aber der Weg dorthin könnte recht schwer werden, weil Sie für Ihre letzte große Reise nicht recht vorbereitet sind. Ich frage Sie deshalb, sollten Sie nicht diesbezüglich eine Änderung in Ihrem Leben vornehmen? Bitte nehmen Sie sich doch die Ermahnung des Predigers zu Herzen, der so eindringlich sagt in Prediger 12, Vers 1 und Vers 7, Denk an deinen Schöpfer in deiner Jugend, ehe die bösen Tage kommen und die Jahre sich nahen, da du wirst sagen, sie gefallen mir nicht. Denn der Staub muss wieder zur Erde kommen, wie er gewesen ist, und der Geist wieder zu Gott, der ihn gegeben hat. Wer das tut, wer sich rechtzeitig in allen Dingen vor seinem Schöpfer beugt, der ist bereit, wenn der Tag seines Abscheidens kommt. Für ihn ist der Tod in Wahrheit ein besiegter Tod. Die Vorbereitung auf den Tod. Wie werden wir nun bereit für unsere letzte große Reise? Sei es nun durch die Entrückung oder auf dem Weg durch den Todesjordan. Ich kann es in einem Wort zusammenfassen. Erwartung. In Philipper 3, Vers 20 lesen wir, Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, woher wir auch erwarten den Heiland, den Herrn Jesus Christus. Und in Titus, Kapitel 2, Vers 13 heißt es, Indem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes Jesus Christus erwarten. Was wird denn einmal zum Größten und Herrlichsten gehören, das wir am Ende unserer Lebensreise antreffen werden? Jesus selbst. Diesen Jesus sollten wir tagtäglich brennend erwarten. Und je mehr wir ihn erwarten, desto mehr werden wir bereit sein für den Tag, an dem wir diese Erde verlassen müssen, um in die ewige Heimat einzuziehen. Ich möchte hier als Beispiel an den alten Simeon aus Jerusalem erinnern. Dieser Mann lebte in einer großen Erwartung auf die erste Ankunft des Heilandes. Wir lesen von ihm in Lukas Kapitel 2, Vers 25: Und siehe, es war ein Mensch namens Simeon in Jerusalem. Und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Was hatte das zur Folge? Zwei herrliche Dinge. Erstens, es kam wirklich der Moment, wo er den Heiland auf seine Arme nehmen durfte. Wir lesen in Lukas 2, Vers 28, da nahm er ihn auf seine Arme. Dieses Tragen des Kindes Jesu symbolisiert tiefste Gemeinschaft mit dem Herrn, welche jenen zuteil wird, die in einer solch brennenden Erwartung stehen wie der alte Simeon. Ich möchte es Ihnen tief in Ihr Herz hineinschreiben. Seien Sie mit allen Fasern Ihres Herzens ein brennender und wartender Christ. Denn ein solcher wird mehr und mehr erfahren, was es bedeutet, tiefste Gemeinschaft mit seinem Heiland haben zu dürfen. Zweitens, das Leben in einer brennenden Erwartung hatte bei Simeon nun aber noch eine weitere herrliche Folge. Und über diese lesen wir in Lukas 2, Vers 29. Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren. Mit anderen Worten, der alte Simeon war von Herzen bereit, seine letzte große Reise anzutreten. Es ist klar, dass diese Geschichte in seinem Zusammenhang eine ganz besondere Botschaft darstellt. Aber es war mir ein Anliegen, diese zwei Dinge bildhaft aufzuzeigen. Erstens, Gläubige, die in einer brennenden Erwartung leben, werden in eine tiefe Gemeinschaft mit ihrem Heiland geführt. Und zweitens, Gläubige, die in einer brennenden Erwartung leben, werden innerlich mit großer Bereitschaft erfüllt, diese Erde an dem Tag, den der Herr bestimmt hat, zu verlassen. Der wartende Simeon konnte ganz getrost sagen in Lukas 2, Vers 29, Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren. Wir wissen nicht, wie der Herr es für uns vorgesehen hat, wie es für uns kommen wird. Vielleicht werden wir entrückt, was ja das Schönste wäre. Oder wir müssen durch den Todesjordan gehen. In jedem Fall gilt, selig sind die Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachend findet. Lukas 12, Vers 37. Wir tun gut daran, in dieser brennenden Erwartung zu leben. Und vergessen wir nicht, der Tod ist besiegt, für immer und ewig.
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden. Aus dem Taschenbuch Hosea, Gottes erlösende Liebe von Marcel Malgo, hörten Sie soeben das 13. Kapitel mit dem Thema Der besiegte Tod. Neben diesem Buch können Sie natürlich auch noch viele andere Artikel in unserem Verlag erhalten. Schauen Sie doch mal ein bisschen in unseren neuen Verlagskatalog, den wir Ihnen gern ganz unverbindlich zusenden. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Ich wiederhole 07745 8001. Und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Ich wiederhole 044 952 1414. Oder schreiben Sie uns unter Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch. Ich wiederhole, www.mitternachtsruf.ch.
Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.